Willkommen zurück bei Inside Our Minds Arbeitspsychologie. Heute geht es um die Psychologie der Berufslaufbahn und damit läuten wir quasi Kurs 3 ein. Heute generell kann man sagen, dass die Personalpsychologie einer der ältesten Teilbereiche der AO-Psychologie ist. In anderen Ländern nennt man das Psychotechnik oder Industrial Psychology, was aber nicht ganz deckungsgleich ist. Wir haben ja schon in der, glaube ich, allerersten Folge so ein bisschen über Begrifflichkeiten geredet und dass es da durchaus Unterschiede gibt, auch zwischen Deutschland und den USA. In Deutschland ist es aber so, dass das als eigener Bereich durchaus an Bedeutung gewonnen hat. Es geht bei dieser Art von Psychologie generell auch um differenzielle Psychologie und um Diagnostik, teilweise auch um Lernpsychologie. Gibt aber natürlich auch andere Schnittstellen zu verschiedenen Bereichen der A und O Psychologie. Vor allem aber geht es bei der Personalarbeit eben um Personalbedarf und Einsatzplanung, um Personalrekrutierung und Auswahl, um Gestaltung von Arbeitszeit und Vergütung, Personalentwicklung, Personalbeurteilung, Controlling, Personalfreisetzung, also eine ganze Menge im Prinzip, was da bei der Personalarbeit so anfallen kann. Zur Berufspsychologie. Es geht eben da um die Struktur und um die Beschaffenheit individueller Merkmale der Person, auch um die Entwicklung über die Lebensspanne. Da werden kritische Übergänge berücksichtigt. Es geht um die Diagnostik und um den Vergleich mit beruflichen Anforderungen. Also durchaus M7 mit drin, aber auch M5, wenn wir über Entwicklung sprechen und so weiter. Und das wichtigste Feld eben der Berufspsychologie ist das Thema heute, nämlich Berufs- und Laufbahnberatung, beziehungsweise ist eben die Laufbahn heute das Thema, die Berufslaufbahn. Zu den Wurzeln des Ganzen, da gibt es eben Ansätze der eignungsdiagnostischen Messung beruflicher Interessen und Fähigkeiten. Also letztlich ist es so, dass es früher einen Unterschied gab zwischen der personalpsychologischen Eignungsdiagnostik und der Berufspsychologie. Die Berufspsychologie dient der Platzierung, also darum, dass man einen richtigen Beruf findet für ein Individuum. Das kann man dann von der personalpsychologischen Eignungsdiagnostik abgrenzen, denn diese deckt die Selektion ab. Da geht es also darum, die richtige Person für eine gegebene Stelle zu finden. Das sind durchaus unterschiedliche Paar Schuhe. Im Prinzip geht es also darum, für alle Personen quasi die geeignete Stelle zu finden. Die Platzierung, wie man sich vorstellen kann, ist komplexer. Also wenn es dann darum geht, dass man quasi für ein Individuum den richtigen Beruf finden muss, dann ist das durchaus einfach komplex, weil es die Varianz der Eignungsmerkmale gibt, aber eben auch die Varianz der Anforderungen. Es geht um die Passung der Merkmale einer Person und ihrer beruflichen Umwelt und man spricht da eben auch vom berühmten Person Environment Fit, PE-Fit auch abgekürzt. Zur Diagnostik, da geht es um Instrumente wie um Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenstests. Diese Beratungsinterventionen hat man auch in eigenen oder einigen Meta-Analysen evaluiert. Unter anderem hat man da oder kann man zwischen individueller, Gruppen- oder computermedierter Beratung unterscheiden. Miller und Brown haben da 5 Gestaltungsempfehlungen abgegeben, nämlich, dass man Ziele durch Klienten verschriftlichen soll, dass man individuell beraten soll und Feedback auch geben soll, Präsentation effektiver Techniken der Entscheidungsfindung, Umgang mit beruflichen Informationsquellen soll man auch beibringen und Hilfe bei Entwicklung von individuellen Karriereplänen. Das sind also so Gestaltungsempfehlungen quasi, wie man den Menschen dabei helfen soll, quasi ihren richtigen Beruf zu finden oder was man eben tun soll, auch um dann die Menschen richtig zu beraten. Zur Berufsfindung und Berufswahl. Was ist denn der Beruf überhaupt nach Bergmann und Eder? Es ist eine Arbeit und zwar eine auf Eignung und Neigung gegründete, auf Selbstverwirklichung gerichtete und in einem gesellschaftlichen Rahmen länger andauernde, ausgeübte, qualifizierte und bezahlte Arbeit. Also da sind wieder eine ganze Menge Elemente drin in dieser Definition. Das betont eben auch stark die psychologischen Funktionen der Arbeit, auch im Sinne der humanistischen Psychologie, klar. Das Wort Selbstverwirklichung ist da schließlich mit drin. Berufswahl ist ein prozesshaftes Geschehen und es gibt eine zunehmende Konkretisierung über den Zeitverlauf hinweg. Es geht auch natürlich über die Erstwahl hinweg, also eben nicht nur um Schule und Studium, sondern natürlich kann die Berufswahl auch im Laufe des Lebens verändert werden. Deshalb ist es ja auch ein Prozess. Und jetzt gibt es natürlich differenzialpsychologische Konzepte der Berufswahl. ist ja klar, wir sprechen ja viel auch über die Persönlichkeit und über Persönlichkeitsmerkmale und über den PE-Fit vor allem. Und da gibt es dann eben Trait und Factor Theories oder die Trait und Factor Theory auch nach Parsons unter anderem. Frank Parsons gilt als Begründer der wissenschaftlichen Berufsberatung und er hat den differentialpsychologischen Prozess in drei Schritten beschrieben. Erstens die Informationssammlung über die Person. Also zunächst mal geht es natürlich darum, dass man die Daten sammelt, wo kommt die Person her, was für Erfahrungen hat die Person, wie ist die Persönlichkeit, Fähigkeiten, Interessen. Zweitens Analyse beruflicher Umfelder, das heißt, man versucht den Beruf zu klassifizieren, Anforderungen, Ausbildung, Arbeitsmarktchancen festzuhalten und im dritten Schritt dann die Informationen zusammenzuführen, um eben diesen PE-Fit herbeizuführen, diese möglichst gute Übereinstimmung dann für die Person auch im Endeffekt. Gibt aber auch noch ein viertes Element, was dann quasi eher implizit ist, nämlich, dass sich die Kongruenz von Person und Umwelt auch positiv auf die Leistung und auf die Zufriedenheit auswirkt, was ja auch irgendwie logisch ist. Also wir wollen diesen PE-Fit ja nur dann machen, wenn wir auch etwas davon haben, nämlich eben die positive Auswirkung auf Leistung und Zufriedenheit. Ist ein interaktionistisches Konzept, denn letztlich geht es ja dann um ja, die Unterscheidung von Personen und auch beruflichen Umfeldern nach ihren Ausprägungen auf bestimmte Merkmale. Das also mal ganz generell PE-Fit und das, was wir jetzt hören, baut dann eigentlich auch auf diesem PE-Fit auf. Im Prinzip nämlich zum Beispiel auch das Ryerseck oder Ryerseck-Modell, entwickelt von John L. Holland. Und zwar ist das ein Modell beruflicher Interessen, angesehen als Ausdruck der Persönlichkeit und als Grundlage der Berufswahl, ist wohl die einflussreichste berufspsychologische Theorie, personalistisch orientiert, eine Mischform aus typologisierendem und dimensionalem Konzept. Das ist ja, ja dann besonders einleuchtend, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist ja so ein kreisförmiges Modell mit den verschiedenen Typologisierungen, nämlich in Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising und Conventional. Das halt eben Ryerseck, weil das ja die Anfangsbuchstaben sind. Das heißt, die Realistic, das sind eher praktisch technische Menschen, Investigative, intellektuell forschend, Artistic, künstlerisch, sprachlich, Social, sozial, Enterprising, unternehmerisch und Conventional eben konventionell. Das sind eigentlich Dimensionen und die Typologisierung ergibt sich dann durch die Zuordnung nach der gemessenen Ähnlichkeit der individuellen Ausprägungen und den Idealtypen. Es gibt da auch zweit- oder drittwichtigste Merkmale, die berücksichtigt werden. Das heißt, wir haben am Ende nicht nur den I-Typ, eben dann wäre das Investigative, sondern zum Beispiel den IA-Typ oder den IAE-Typ, je nach Zuordnung. Auch das hat man dann auf Basis von empirischer Studien hergeleitet. Das Ganze gibt auch weitere Annahmen, die dieses Modell dann quasi vorgebracht hat, nämlich, dass Personen Berufe wählen, deren Anforderungen, ihren Interessen, Einstellungen, Fähigkeiten, Werten entspricht. Was, das kann ich halt, glaube ich, vorwegnehmen, auch nicht immer so der Fall ist. Wäre vielleicht schön, wenn das so ist, wenn Personen immer das wählen, was vielleicht optimal zu ihnen passt. Aber das ist ja nicht immer so der Fall. Bestimmte Personentypen dominieren dann in beruflichen Umfeldern einer bestimmten Person. Und es ist auch so, dass Personen und Umwelt in einer vorhersehbaren Weise interagieren. Auch das ist eben eine Annahme des Modells. Ja, Ähnlichkeiten und Korrelationen gibt es zwischen den Dimensionen natürlich. Es ist so, dass die Ähnlichkeiten und Korrelationen zunehmen, je stärker die sich in diesem Hexagon annähern, also in diesem kreisförmig angeordneten Modell. Das heißt zum Beispiel ist eben Artistic neben Social, das ist neben Enterprising, das ist neben Conventional, dann kommt Realistic und dann kommt Investigative. Und ja, die Korrelationen sind eben enger, je näher sich diese Dimensionen dann quasi da sind in diesem Modell. Und die Kongruenz zwischen Person und Umwelt lässt sich dann auch durch die Abstände im Hexagon beschreiben. Die verschiedensten Kongruenzindizes gibt es dann durch den CI oder durch den C-Index. Also dieser C-Index drückt dann quasi die Kongruenzen aus. Beim C-Index werden die drei am stärksten ausgeprägten Merkmale gewichtet und die gehen dann über die Distanz zwischen Person und Umwelt eben ins Hexagon ein. Man kann da zwischen der Konsistenz der Interessenstruktur der Differenziertheit und der Identität dann noch unterscheiden. Konsistenz der Interessenstruktur heißt eben, es geht um das Ausmaß der Vorhersagbarkeit. Also eine Person, die IR hat, wäre zum Beispiel gut vorhersagbar. Ein IE-Typ wäre eben schwieriger vorhersagbar, weil IR, Investigative und Realistic, eben zwei Dimensionen sind, die benachbart sind. IE wäre zum Beispiel Investigative und Enterprising und die stehen sich in diesem Modell eben ziemlich konträr gegenüber. Deshalb wäre da das nicht wirklich konsistent. Differenziertheit, da geht es um das Ausmaß der Unterschiede zwischen den Ausprägungen der Orientierungen, und bei der Identität geht es um die Prognostizierbarkeit, die da beeinflusst wird. Da geht es eben darum, wie klar und zeitstabil berufliche Interessen und Anforderungen bei Personen und Umwelt ausgeprägt sind. Ist ja auch immer ein Thema, wie gesagt, dass man das Ganze dann auch zeitlich stabil vorhersagen kann. Und sowas wie Interessen, das kann sich ja auch immer wieder ändern mit der Zeit. Ja, wie kann man diesen RISC messen? Da gibt es verschiedene Instrumente für, zum Beispiel den SDS, Self-Directed Search, von Holland entwickelt mit 228 Items in vier Bereichen, eben zur Selbsterkundung, aber auch dann den AISTR, allgemeinen Interessenstrukturtest, mit 60 Items für Berufsinteressen und 60 Items zur Beschreibung der Umwelt. Das ist dann USTR, eben für die Umwelt, Strong Interest Inventory, SII, und das ONET noch als Berufsklassifikationssystem. Ja, die Einschätzungen zur empirischen Fundierung gehen da ziemlich auseinander. Da wird zum Beispiel oft die Konstrukt- und kriterienbezogene Validität kritisiert. Also kriterienbezogen gemessen am Zusammenhang mit Verhalten und Einstellungen gab es da gemischte bis schwache Befunde. Also natürlich auch da nicht ohne Kritik, aber wie gesagt, ein einflussreiches Modell. Theory of Work Adjustment, da geht es jetzt nicht mehr um eine Typologisierung, sondern quasi schon darum, wie man sich anpassen kann. René Davis hat die TWA auf Basis wieder des PE-Fits einfach entwickelt für die primäre Berufsfindung. Es gibt 17 formale Annahmen und es gibt einen prädiktiven und einen Prozessteil oder ein Prozessmodell und ein prädiktives Modell. Der prädiktive Teil, da sieht es so aus, dass es um die Kongruenz zwischen den Werten und den Bedürfnissen geht. Und dass die Bedürfnisse P und um entsprechende Verstärker in der Arbeitsumgebung E. Und das alles bestimmt dann den Grad der individuellen Zufriedenheit. Das ist der erste Teil quasi des prädiktiven Teils. Dann geht es auch um die Korrespondenz zwischen den individuellen Fähigkeiten P und den Arbeitsanforderungen E. Und die bestimmen das Ausmaß, in dem die individuellen Leistungen umgekehrt die Umwelt zufriedenstellen. Also auch wieder was Bidirektionales quasi. Einerseits Kongruenz zwischen Werten und Bedürfnissen und den Verstärkern in der Umgebung. Das bestimmt die Zufriedenheit, aber andererseits dann eben auch Korrespondenz zwischen Fähigkeiten und Anforderungen, die dann wiederum die Leistungen oder das Ausmaß der Leistungen bestimmen, die dann die Umwelt auch wieder zufriedenstellen. Eine beidseitige Zufriedenheit führt dann zur Aufrechterhaltung des Verhaltens, eine mangelnde Zufriedenheit zu einem Anpassungsverhalten oder dann, wenn man es auf den beruflichen Kontext überträgt, im Extremfall zur Kündigung. Aber deshalb heißt das Ganze dann eben auch Theory of Work Adjustment, weil es bei einer mangelnden Zufriedenheit zu einem Anpassungsverhalten kommt. Wie erfolgt so eine Anpassung dann an unbefriedigende Zustände im Prozessteil? Entweder durch Toleranz, also man toleriert einfach diese Unzufriedenheit, Flexibility, oder durch eine Situationsänderung, Activeness, durch eine Anspruchsreduktion, Reactiveness, oder durch ein Ausharren, Perseverance. Diese Anpassungsstile gibt es dann auch auf der Umweltseite. Ja, ist ein zyklischer Prozess, der eben dann die Anpassungsstile, die Art und Ausgang des Anpassungsverhaltens bestimmt. Generell ist die TWA sehr allgemein gehalten, konnte deshalb auch empirisch nur teilweise indirekt oder einzeln erschlossen werden. Es gibt indirekte Hinweise und Befunde zur Validität. Gut bestätigt sind zum Beispiel die Annahmen zur Prognose der Zufriedenheit und Verweildauer. Die Annahmen zu diesen Anpassungsstilen, die sind aber weitestgehend unbestätigt, ist aber oder gilt generell als praktisch für die Laufbahnberatung. Da gibt es entwicklungs- und lernpsychologische Konzepte der Berufswahl, unter anderem die Theorie der beruflichen Entwicklung von Super oder Supper 1953, entwicklungs- und lernpsychologische Theorien als Alternative zu RISC, also da ist dann eher bezogen einfach auf Entwicklung und Lernpsychologie. steht aber nicht im Gegensatz zu differenzialpsychologischen Konzepten. Also ist nicht so, dass sich das dann gegen die Differentialpsychologie wendet, sondern eher als Ergänzung zu verstehen ist. Die berufliche Entwicklung als Prozess der Selbstfindung über verschiedene Lebensphasen hinweg. Berufliche Präferenzen und auch die Wahlentscheidungen beeinflussen oder werden beeinflusst durch das aktuelle Selbstkonzept, was ja auch irgendwie logisch ist, also die Art und Weise, wie ich mich selbst konzipiere, wie ich mich selbst wahrnehme, das beeinflusst meine beruflichen Präferenzen. Es gibt dann solche Lebens- oder Laufbahnstadien, das sind die Maxi-Zyklen, und an den Übergängen zwischen diesen Zuständen spricht man dann von den Mini-Zyklen. Und die Fähigkeit, die für die stadientypischen Aufgaben zu bewältigen, das nennt man dann die Berufswahlreife. Wenn man sich dieses Modell so anschaut, dann erinnert das natürlich sehr an Erikson und das Modell, das wir schon aus M5 kennen. Wir haben zunächst mal hier eine Wachstumsphase im Alter zwischen 4 und 13 Jahren circa. Da entwickelt man dann Interessen, Wertehaltungen und auch Fähigkeiten, auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Da hat man vage und wenig stabile Berufswünsche. In der Explorationsphase zwischen 14 und 24 bildet sich dann das berufliche Selbstkonzept aus und differenziert sich auch aus. Wir haben eine Entwicklung einer begrenzten Anzahl von relativ stabilen Berufswünschen und berufliche Umfelder werden erkundet. Etablierungsphase 25 bis 44, da entwickelt man eine Bindung an die Berufsrolle und an die eingeschlagene Laufbahn. Man entwickelt sich weiter durch Weiterbildungen, Spezialisierungen und Aufstieg. Oder es kommt auch gegen Ende dieser Phase dann zu einer kritischen Neubewertung, eventuell, was man dann auch unter der Midlife Crisis im Negativfall natürlich kennt und versteht. Erhaltungsphase 45 bis 64. Man versucht eben, den Status und die Qualifikation beizubehalten, sich dann aber auch auf den Ruhestand vorzubereiten. Und die Rückzugsphase ab ca. 65 Jahre, da wird die berufliche Aktivität verringert und wir haben den vollständigen Rückzug. Da kann das Selbstkonzept natürlich dann auch teilweise von bedroht werden. Wir haben unterschiedliche Muster von Laufbahnen. Wir haben eine stabile, konventionelle, instabile und multiple Musterform quasi. Also bei der stabilen Form ist es so, dass die Berufswahl einmal getroffen wird. Bei der konventionellen Form kommt es zu einer Stabilisierung nach dem Ausprobieren. Instabil wäre ein mehrfacher Wechsel ohne Etablierung und multiple wäre ein sehr häufiger Wechsel und eine oder sehr häufige unsystematische Veränderungen, die man da trifft im Laufe der Berufslaufbahn. Ja, ein weiteres wichtiges Element dieses Modells ist die Vorstellung von der Selbstkonzeption als Kompositorium von Interessen und Fähigkeiten, aber auch von Werten und Zielen. Und das entwickelt sich dann eben weiter und das wird dann auch eben auch verwirklicht im Laufe des Lebens, im Optimalfall, also im Laufe der Berufslaufbahn. Die Theorie gilt als empirisch gut bestätigt. Natürlich wurde das entwickelt zu einer Zeit, in der die berufliche Umwelt noch relativ stabil war. In unserer heutigen modernen Umwelt oder Arbeitsumwelt ist das natürlich nicht mehr so wirklich angemessen. 1953 wurde die Theorie entwickelt. Heute, wie gesagt, mit unseren vielfältigen Anforderungen, auch dass das Rentenalter immer später zum Beispiel wird. Das verändert natürlich das Modell. Also das ist ja wie bei Erikson auch teilweise ziemlich willkürlich, dass man sagt, okay, die Etablierungsphase endet vielleicht mit 44. Das logischerweise entwickelt sich auch weiter und hat sich auch weiterentwickelt dann theoretisch unter anderem nämlich zu Savickas und der Theorie der Laufbahnkonstruktion. Das ist also eher sozialkonstruktionistisch, nicht die aktuelle Realität soll beschreiben und für die Prognose genutzt werden, sondern die Laufbahn als der individuelle Versuch der sich verändernden Berufswelt eine individuelle Bedeutung zuzuschreiben. Das ist also eher auch philosophisch, finde ich, wie gesagt, sozialkonstruktionistisch, dass man eben versucht, der aktuellen Laufbahn eben was zuzuschreiben, eine Bedeutung zuzuschreiben. Es geht da eher um die berufliche Persönlichkeit, um Lebensthemen und um die Anpassungsfähigkeit der Laufbahn. Das ist aber eine Theorie, die empirisch noch nicht so wirklich bestätigt ist. Also weitgehend unbestätigt noch. Aber wie gesagt, ich verstehe das eher so, dass wir einfach eine komplexe Arbeitswelt inzwischen haben und dass da bei dieser Theorie eher die Lebensthemen und die Anpassungsfähigkeit einfach eine Rolle spielen, weil es ja heutzutage einfach wichtiger denn je ist, auch sich einfach anzupassen an die jeweiligen Gegebenheiten, an die Situation. Wir haben es jetzt mit Corona natürlich wieder erlebt, dass wir da uns beruflich anpassen mussten, wobei das natürlich was ist, was jetzt unabhängig von der Zeit ist. Pandemien gab es ja schon immer. Auf der anderen Seite ist da die Globalisierung auch mit drin, die die Pandemie jetzt überhaupt erst bedingt hat vielleicht. Insofern leben wir einfach in immer komplexeren Zeiten und insofern ist es dann auch vielleicht angemessen, dass man es dann eher sozial konstruktionistisch sieht und dass wir unsere Realität ja auch selber schaffen und ja, wir ja unseren Lebenslauf, unser Selbstkonzept ja ohnehin selbst auch konstruieren. Wie gesagt, eher was Philosophisches, finde ich aber durchaus interessant. Dann gibt es die Theory of Circumscription and Compromise von Gottfriedson 1981. Man hat sich da auf die Entwicklung in Kindheit und Jugend bis zur Berufsfindung fokussiert. Ein Prozess in vier Stufen wurde da definiert zur Findung eines angestrebten Idealberufs. Wir haben das Vorschulalter mit der Dimension Kind versus mächtiger Erwachsener. Wir haben Grundschulalter, da wird man eher auf Geschlechterrollen fixiert. Middle School bis ca. 14 Jahre, da wird eher das Sozialprestige verschiedener Berufe betrachtet und dann ab ca. 14 Jahren geht es um die berufliche Selbstverwirklichung, um eine Herausbildung der individuellen Identität, um den zweidimensionalen sozialen Raum durch die Verknüpfung von Berufen mit der Geschlechterrolle und dem Prestige und dann eben um die Vorstellung eines Idealberufs, der in diesen sozialen Raum quasi eingeordnet wird. Teilweise ordnet man dann auch noch Nachbar- oder benachbarte Berufe da mit ein. Also, wenn man vielleicht einen Beruf als unerreichbar sieht, dann nimmt man da auch vielleicht benachbarte Berufe mit in die Betrachtung mit ein, die leichter erreichbar sind oder akzeptable Kompromisse beinhalten. Ja, wie wird diese Theorie hauptsächlich angewendet? Es geht eben um die Explikation von Berufswünschen und um die Optimierung von individuellem Lernen und um Selbsterkenntnis. Wie gesagt, dann eher auch was ja, Entwicklungspsychologisches, wie gesagt, dass man eher als Kind dann so diese Beziehung zu mächtigen Erwachsenen sieht und schaut, okay, welchen Beruf hat denn der mächtige Erwachsene? Dann fokussiert man sich auf die Geschlechterrollen, irgendwann geht es um das Sozialprestige und dann eben eher um die individuelle Identität und um diesen Idealberuf im sozialen Raum. Und eben auch um die Nachbarschaft eines Berufs, also um verwandte Berufe, wenn man vielleicht diesen Beruf nicht so ausüben kann. Hört man ja auch immer wieder vielleicht, wenn Leute Medizin studieren wollen, das dann aber vielleicht nicht geht aufgrund des NCs, dass man sich dann für Psychologie entscheidet. Und dann eben die sozial-kognitive Laufbahntheorie Land 2005. Die ist relativ neu, die Social Cognitive Career Theory SCCT. Da werden verschiedene Ansätze integriert. Das zentrale Konstrukt, wie der Name ja schon sagt, ist die Selbstwirksamkeit, beziehungsweise so wie es ja beim sozialkognitiven Unterbandura immer ist, ist eben die Selbstwirksamkeitserwartung ein zentrales Element. Also das erlernte und veränderliche Zutrauen in die eigene Fähigkeit, notwendige Handlungen zur Erreichung bestimmter Ziele ausführen zu können. Das Modell ist dann ziemlich komplex und auch zyklisch. Es gibt ein Leistungserleben, was dann Rückwirkungen eben auf die Lernerfahrung hat und auch weitere Variablen. Gibt dann noch drei Submodelle zur Erklärung von Interessen, Wahlhandlungen und Leistungen. Später hat man dann noch ein Modell der Zufriedenheit hinzugefügt. Eine umfassende empirische Prüfung ist nicht möglich, weil das Modell einfach sehr, sehr komplex ist. Man konnte viele zentrale Annahmen gut bestätigen, auch die Wirkung der Selbstwirksamkeitserwartung. Aber generell ist es einfach so komplex, dass es schwierig ist, das empirisch zu überprüfen. Und das Ganze wird dann auch angewandt, um eben die Selbstwirksamkeitserwartung zu fördern.
Also wenn man sich dann das Modell mal anschaut, schematisch, sieht man einfach die verschiedenen Einflussfaktoren. Wir haben ganz zu Beginn die Person-Inputs, sowas wie die Prädisposition, Gender, Race, Ethnicity, Health, Status und so weiter. Dazu dann einen reziproken Pfeil zu Background Contextual Affordances. Das führt dann zu den Learning Experiences, also zu den Lernerfahrungen. Die führen wiederum zur Selbstwirksamkeitserwartung, die Self-Efficacy. und dann auch zu Outcome Expectations, logischerweise. Also die Lernerfahrungen führen dann ja auch zu den Erwartungen, wie man etwas ja, lösen wird. Und die Selbstwirksamkeit wirkt sich dann ja auch auf diese Erwartungen aus. Und das wiederum führt dann zu den Interests. Die Interests führen zu den Choice Goals, die Choice Goals zu den Choice Actions und das wiederum zu Performance Domains and Attainments, also zu den Leistungen im Endeffekt. Und es gibt dann eben noch Contextual Influences, also einfach ja, Moderator-Einflüsse der Selbstwirksamkeit und so weiter. Also man kann sagen, einfach die Selbstwirksamkeit, die Lernerfahrungen und alles wirkt sich auf alles aus im Prinzip mit verschiedenen Moderatoren. Ja, wie gesagt, wird angewandt, um die Selbstwirksamkeitserwartung zu fördern. Relativ neue Theorie. Und ja, ich glaube, zentral ist die Tatsache, dass das Leistungserleben einfach auch eine Rückwirkung auf die Lernerfahrung hat und eben auch auf weitere Variablen. Ja, wie sieht es aus mit Entwicklungen während der Berufslaufbahn, vor allem auch in einer instabilen Arbeitswelt? Wir haben traditionell die Vorstellung einer Bounded Career innerhalb einer Organisation, was aber nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, denn wir haben ja auch einen Anstieg von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also sowas wie Zeitarbeit, Befristung, Teilzeitarbeit, sowie natürlich auch Selbstständige. Früher war das die Laufbahnplanung, was dann auch die Aufgabe der Firma war. Heute ist es Aufgabe des Individuums quasi, die eigene Laufbahn zu kreieren. Das ist ja auch wieder ein Rückschluss auf Savikas. Vielleicht so ein bisschen, dass man selbst das Ganze konstruieren muss und irgendwie auch dann wahrnehmen muss und nicht mehr nur Aufgabe der Firma ist. Wir haben also heute das Konzept einer entgrenzten Laufbahn, nicht mehr diese Bounded Career, sondern die Boundaryless Career, Arthur 94, also schon recht früh quasi wurde dieser Begriff geprägt. Das heißt, die Laufbahn entwickelt sich außerhalb der organisationalen Grenzen, aber innerhalb eines beruflichen Kontextes. Das Individuum ist quasi dann der Unternehmer oder die Unternehmerin, welcher oder welche selbst die Laufbahn entwickelt und Kompetenzen anbietet. Kompetenzen, also sowas wie die eigene berufliche Identität und Wertvorstellung, Know-why, die verwertbare Qualifikation, also das Know-how oder auch die nutzbaren sozialen Beziehungen, das Know-whom. Ja, die Entwicklung der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit und auch der eigenen sozialen Netzwerke steht heutzutage im Vordergrund. Ein etwas anderer Begriff ist der Begriff der proteanischen Laufbahn von Hall geprägt. Da geht es um den Fokus auf Freiheit, Zufriedenheit und um das berufliche Selbstkonzept. Wir haben zwei Metakompetenzen, die da im Vordergrund stehen, nämlich das Bewusstsein der eigenen beruflichen Identität, also Self-Awareness für Stabilität und Orientierung und B, auch hier wieder die Anpassungsfähigkeit, also Adaptability zum effektiven Umgang mit Wandel. Also geht, wie gesagt, um das Bewusstsein der Identität, Self-Awareness, aber eben auch um Adaptability. Dann haben wir nach Briscoe und Hall da die Beschäftigung mit einer Abgrenzung und Integration der Konzepte der entgrenzten und der proteanischen Laufbahn. Also die Frage, wie kann man das beides miteinander vergleichen, diese Boundaryless Career und die proteanische Laufbahn. Die beiden haben das dann kombiniert, also die beiden Theorien miteinander kombiniert und dann treffen da quasi diese hohe Mobilität mit der starken proteanischen Orientierung aufeinander. Es gibt das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit, Employability. Das ist dann die individuelle Disposition nach Fugate, Kinnicky und Ashforth mit den Dimensionen Laufbahn, Identität, persönliche Anpassungsfähigkeit und Humankapital. Also wie gut ein Individuum mit den psychologischen Folgen eines Arbeitsplatzverlustes zum Beispiel umgehen kann oder welche Chancen auf Wiederbeschäftigung dann bestehen. Das ist also das Konzept der Employability. Da gibt es erste empirische Belege, aber die Befundlage ist eher gemischt und dünn. Wie gesagt, einfach eher so verschiedene Vorstellungen. Wir haben diese proteanische Laufbahn mit dem Fokus auf Freiheit und berufliches Selbstkonzept mit den Metakompetenzen der Self-Awareness und Adaptability. Dann haben wir da den Versuch der Kombination von Briscoe und Hall. Und dann eben auch das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit, Employability, wie gesagt, mit dieser Anpassungsfähigkeit, Humankapital und Laufbahnidentität im Vordergrund. einfach verschiedene Vorstellungen. Aber ich glaube, zentral ist einfach, dass man dieses Bounded Career heute nicht mehr so sieht, sondern eher jetzt eben Boundaryless Career im Vordergrund steht. Welche Indikatoren und Prädiktoren des Karriereerfolgs gibt es? Man kann dann eher zwischen objektiven und subjektiven Indikatoren zur Messung des Karriereerfolgs unterscheiden. Objektiv wäre eher sowas wie Beförderung, Gehaltserhöhung. Subjektiv wäre zum Beispiel wieder die Arbeitszufriedenheit. Es gibt erstmal vier Klassen von Prädiktoren auf den Karriereerfolg, nämlich das Humankapital, die individuelle Förderung, soziodemografische Merkmale und Persönlichkeitsmerkmale. Man kann generelle Tendenzen dann identifizieren, nämlich dass das Gehalt, dass es da Prädiktoren aus den Bereichen Humankapital und Soziodemografie gibt. Bei der Zufriedenheit gibt es eher dann ja, Zusammenhänge durch organisationale Maßnahmen und die Persönlichkeit und Geschlecht ist die Moderatorvariable. Zum Beispiel gibt es da Arbeitszeit oder bei der Ausbildung bei Frauen einen stärkeren Einfluss auf die Karriere. Aber letztlich sind es einzelne Tendenzen und deshalb werde ich da jetzt darauf verzichten, diese einzelnen Korrelationen nochmal einfach hier vorzulesen oder so. Gibt, wie gesagt, ja, wie gesagt, die Tendenz, dass man beim Gehalt Prädiktoren aus den Bereichen Humankapital und Soziodemografie ziehen kann. Wie gesagt, bei Zufriedenheit eher Zusammenhänge mit der Persönlichkeit und Geschlecht ist eine Moderatorvariable. Wie sieht es aus mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Vor den 1960er Jahren ging es eher um den progressiven Ruhestand mit der Entlastung von den Mühen der Arbeit. 1960er bis 70er, da ging es um den wahrgenommenen Verlust der beruflichen Identität. Das stand dann eben stärker im Vordergrund. 1980er, da ging es um die kontinuitätstheoretische Perspektive. Also, dass es in Vorbereitung auf den Ruhestand eine geringere Bedeutung der Berufsrolle gibt, auch eine Rückbesinnung auf Werte und Ziele. In der Gegenwart ist die Konzentration wieder stärker auf die Bedingungen des erfolgreichen Alterns gerichtet. Übrigens, der lineare Zusammenhang zwischen Alter und Arbeitsleistung ist nahe Null. Und trotzdem gibt es den beidseitigen Wunsch, möglichst früh auszuscheiden. Also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben ja meistens dann den Wunsch. Gibt verschiedene Perspektiven und Risiken natürlich. Für den Arbeitnehmer stehen ja natürlich vor allem gesundheitliche Risiken und finanzielle Risiken im Vordergrund. Und es gibt unterschiedliche Befunde zum Anstieg bzw. Abfall der Zufriedenheit. Natürlich dann auch je nachdem, wie freiwillig das Ausscheiden vielleicht ist. Also wenn man freiwillig ausscheidet, ist das mit der Zufriedenheit natürlich anders im Vergleich zu einem unfreiwilligen Ausscheiden. Da sollte man also vielleicht so ein bisschen wissen, wie der Wandel aussieht beim Ausscheiden des oder aus dem Berufsleben. Wie gesagt, die Tendenzen hinsichtlich der Prädiktoren des Karriereerfolgs sollte man vielleicht kennen. Entwicklungen der Berufslaufbahn, Begriff der proteanischen Laufbahn, Boundaryless Career im Vergleich zu Bounded Career und dann auch die Employability als Konzept. Wir haben dann die verschiedenen Theorien gehört, die SCTT als recht neue Theorie 2005, die Theory of Circumscription and Compromise mit diesen vier Prozessen, Vorschulalter, Grundschulalter, Middle School und dann das, was ab circa 14 Jahren kommt. Wir haben diese für mich an Erikson angelehnte Theorie der beruflichen Entwicklung von Supper oder Super gehört, 1953 mit der Wachstums-, der Explorations-, Etablierungs-, Erhaltungs- und Rückzugsphase, dann mit der Festlegung stabil, konventionell, instabil oder multiple. Wir haben die Theory of Work Adjustment gehört mit der Anpassung, Toleranz, also Flexibility, Activeness, Reactiveness oder Perseverance. Wir haben was über die verschiedenen Annahmen zum Rearsec oder Rearsec gehört, eben mit Identität, Differenziertheit und Konsistenz mit den verschiedenen im Hexagon definierten Dimensionen Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising und Conventional RISEC von Holland und das Ganze eben basierend auf dem PEFIT, Trait and Factor Theory nach Parsons. Davor haben wir dann allgemein was gehört zur Personalarbeit, zur Berufspsychologie, Diagnostik und eben auch dann Berufsfindung und Berufswahl mit den verschiedenen Theorien, die ich jetzt gerade nochmal in Kürze erwähnt habe. Auch die Instrumente natürlich nochmal erwähnt, zum RISC, SDS, ISTR und dann USTR zur Umwelt, Strong Interest, Inventory und dieses ONET als Alternative, was im Studienbrief ziemlich gut wegkam, weil man das dann ja auch selbst teilweise noch sehen kann, wie da die Berufe teilweise eingeschätzt werden. Ja, Work Adjustment dann eher darauf ausgerichtet, quasi wie man sich anpasst. Da ging es um die Kongruenz zwischen Werten und Bedürfnissen und der Arbeitsumgebung als Verstärkermöglichkeit und eben die Korrespondenz zwischen den Fähigkeiten und Arbeitsanforderungen, die dann wiederum die Umwelt auch bestimmen und determinieren. Und dann eben die Frage, okay, bin ich beidseitig zufrieden oder gibt es da eine mangelnde Zufriedenheit auf einer Seite? So viel zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und in der nächsten Folge geht es dann um die Anforderungsanalyse. Ciao, bleibt gesund und tschüss.